12 bis 18. Ich lese aus der Elberfelder. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir.
Dankeschön, Chrissy. Morgen HDH. Schön, euch zu sehen. Wer von euch ist heute Morgen um 5 schon aufgestanden? Oh, 2. Und meine Söhne. Ah, okay. Heute Morgen war Olympiafinale, Eishockey. Russland gegen Deutschland. Ah, nee, nicht Russland, sondern olympische Athleten für Russland. Aus Russland, genau. Da muss man schon genau sein, weil die dürfen ja nicht antreten als Russen, wegen dem ganzen Doping. Egal. Ihr habt gerade eben schon den Predigtext gehört zu unserem heutigen Sonntagsgottesdienst. Wir befinden uns mitten im Philipperbrief. Unsere Reihe heißt Journey to Joy. Letzte Woche starb Billy Graham im Alter von 99 Jahren. Schon vor 10 Jahren hat David Midwood, ein guter Freund von mir, gesagt, something has to kill this man. One day something will kill this man. Ich weiß nicht, an was er gestorben ist, ich schätze mal am Alter. 2018 gestorben, 1918 geboren. Ein krasses Leben. Wer von euch hat schon mal von Billy Graham gehört? Schon einige von euch, ne? Ein einflussreicher, eigentlich einer der, wenn nicht sogar der einflussreichste Prediger des 20. Jahrhunderts, Billy Graham. Hat 60 Jahre lang als Pastor und Erweckungsprediger Gott gedient. Stellt euch das mal vor, 60 Jahre lang. Hat Präsidenten beraten und hat wirklich viel erreicht in seinem Leben. Er hat zu 215 Millionen Menschen gepredigt in 185 Ländern. Und das sind allein die Menschen, die ihn live gesehen und gehört haben. Es kommen nochmal mehrere hundert Millionen Menschen dazu, die seine Predigten im Radio, im Fernsehen und später im Internet sich angehört oder angesehen haben. Und die ganze Zeit hindurch kein Skandal. Ich habe zwar im Spiegel gelesen, umstrittener Erweckungsprediger gestorben, aber es gab keinen Skandal. 60 Jahre lang Gott gedient, 99 Jahre lang gelebt, 60 Jahre lang verheiratet, kein Skandal. Was für ein Vorbild, was für ein Leben, was für ein Vorbild für uns, Billy Graham. Billy Graham's Story ist ein gelebter Ausdruck der Story von Jesus Christus. Das war seine Berufung, die Geschichte von Jesus Christus selbst in seinem Leben zu leben. Und es ist deine Berufung. Es ist deine Berufung. Leben als Christ bedeutet, deine eigene Geschichte als einen gelebten Ausdruck von Jesu Geschichte zu leben. Wahrscheinlich wird keiner von uns hier heute Morgen irgendwann mal am Ende seines Lebens sagen können, wir haben zu 215 Millionen Menschen gepredigt, wir waren in 185 Ländern und wir haben Weltruhm erreicht. Wahrscheinlich werden die meisten von uns nicht mal 99 Jahre alt. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss. Vielleicht der ein oder andere. Aber trotzdem gilt auch für dich, wenn du Christ bist, dann ist deine Story ein Teil von Jesus' Story. Wenn du Christ bist, dann bist du berufen, seine Story, sein Reich, seine Werte und sein Leben mit deinem Leben auszudrücken. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung, wenn du Christ bist. Eben schon David Midwood erwähnt, ein Mentor und ein sehr, sehr guter Freund, der hat mal gesagt, die einzig bleibende Sache, die wir hier auf Erden hinterlassen können, sind die Fußspuren, die wir hinterlassen im Leben von anderen Menschen. Er ist vor 2-3 Jahren gestorben und ich kann das für mich bestätigen. Das Einzige, was er zurückgelassen hat, ist nicht sein Körper, sondern es sind die Fußspuren, die er in meinem Leben hinterlassen hat. Das Einzige, was du auf Erden hinterlassen kannst, was von Bestand ist, sind die Fußspuren deines Lebens im Leben von anderen, die länger da sind als du selbst. Bei mir war es David Midwood. Ich habe mich gestern mit Andrea und Reinhard getroffen. Beim Reinhard war so ein Mensch, die Schwester Else Schnabel in Monnem. Eine kleine 80-jährige Diakonissenschwester. Wer hat in deinem Leben bleibende Spuren hinterlassen? Stell dir mal kurz die Frage, wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist Christ, dann gibt es Menschen in deinem Leben, die haben diese Spuren hinterlassen, ohne die du vielleicht gar nicht heute Morgen hier wärst. Ist es nicht ein Privileg, solche Menschen im Leben gehabt zu haben, die Spuren hinterlassen haben, die uns geholfen haben, Jesus zu finden? Und was für ein krasses Privileg ist es, dass du genauso diese Berufung hast, Spuren zu hinterlassen und deine Geschichte zu leben als ein Teil von Jesu Geschichte. Du bist berufen, einen bleibenden Unterschied in deinem Umfeld zu machen, einen bleibenden Unterschied, selbst wenn du nicht mehr da bist. Aber wie sieht es ganz praktisch aus? Wir haben eben schon den Predigttext gehört und in Vers 15, da wird Paulus sehr, sehr praktisch, eigentlich schon schmerzhaft praktisch. Ich möchte euch diese Stelle nochmal vorlesen. Vers 15. Da gibt Paulus die grundlegende Lebensberufung für die Philipper, aber auch die grundlegende Lebensberufung für dich und für mich und für uns als Gemeinde. Vers 15. Ihr sollt tadellos und lauter sein. Also nicht lauter als die anderen, sondern, ja, kommen wir gleich noch drauf, was das heißt. Ihr sollt tadellos und lauter sein, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. In anderen Worten, lebt als Kinder Gottes, als Christen, als Nachfolger Jesu ein reines und ein vorbildliches Leben, so steht es in der Neues Leben Übersetzung, ein reines und vorbildliches Leben, damit ihr aus eurem Umfeld herausstecht, so wie helle Sterne am dunklen Nachthimmel. Das ist Gottes Plan für dein Leben, dass du in der Finsternis strahlst, wie die hellen Sterne am Himmel, in der Finsternis. Dein Leben predigt lauter als deine Worte. Und deshalb ruft Paulus die Philipper und damit auch uns auf, dass sie ein Leben leben, das strahlt, das herausstrahlt aus der Finsternis, das heraussticht aus ihrem Umfeld. Das möchte ich dir heute Morgen ans Herz legen, als eine Botschaft Gottes für dich ganz persönlich. Als mein Kind, lebe ein Leben, das strahlt. Lebe ein Leben, das strahlt. Spürst du schon so dieses Gefühl der Überforderung? Das ist ein gutes Gefühl, weil dieses Gefühl, das bringt dich hoffentlich dazu, zu erkennen, dass nur die Gnade Gottes deine Hoffnung ist. Wenn du dich unwohl fühlst bei dem Gedanken, wenn die Bibel dich herausfordert, ein tadelloses, reines Leben zu führen, sodass keiner dir was vorwerfen kann, vorbildlich, wenn das das Gefühl ist, Überforderung, dann ist es ein sehr realistisches Gefühl, eine sehr realistische Einschätzung deiner Fähigkeiten. Und es führt dich hoffentlich zu der Erkenntnis, dass du Gottes Gnade brauchst. Also Paulus gibt den Philippern so ein Ziel vor, wie ihr Leben aussehen soll, aber geht noch weiter. Er zeichnet auch ein Bild, wie so ein Leben aussieht und wie es gelingen kann. Und das wollen wir uns heute genauer angucken. Wir sind im Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Du kannst gerne deine Bibel aufgeschlagen haben. Ich lese größtenteils aus der Elberfelder Übersetzung vor, zum Teil aus der Neuen Genfer. Ich möchte beginnen mit dem ersten Kennzeichen und Ratschlag für ein Leben, das strahlt. Bewirke das Wunder. Paulus sagt hier einen Satz, der ist einer der absolut krassesten Sätze, die es in der Bibel gibt. Ich finde einen der herausforderndsten und irgendwie auch irritierendsten Sätze im Neuen Testament. Er sagt nämlich Folgendes. Daher, meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie war das? Also hat Paulus einen Brief geschrieben und dann ist auf einmal so ein Judaist, hat ihm einen Ellbogen ins Gesicht gerammt, hat schnell diesen Satz in den Brief reingeschrieben. Paulus ist aufgewacht, hat es nicht gemerkt, hat weitergeschrieben. Wie kann das sein? Ist doch total konträr zu dem, was Paulus sonst sagt. Ist er ein bisschen verwirrt gewesen, als er das geschrieben hat? Wir haben doch gelernt, wir sind aus Gnade allein gerettet, durch Glauben allein gerettet, in Christus glaubend gerettet, allein aufgrund der biblischen Botschaft, allein zur Ehre Gottes. Das ist doch, was wir in der Botschaft der Reformation gelernt haben, was wir im Neuen Testament finden. Und auf einmal kommt Paulus und sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Klingt eigentlich eher wie ein krass gesetzlicher, was auch immer. Aber auch nicht wie Paulus, der Prediger der Gnade. Wie passt das zusammen? Wenn wir weiterlesen, wird die Sache klarer und verwirrender. Weil er schreibt nicht nur, daher, meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ihr sollt das Heil, euer Heil, eure Rettung bewirken. Und danach der nächste Satz. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Bewirke das Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der das Wollen und das Wirken in dir vollbringt zu seinem Wohlgefallen. Also krass irgendwie. Gott ist es, der das Wollen gibt und Gott ist es, der auch noch uns die Befähigung gibt, diesen neuen Wollen, das wir geschenkt bekommen haben von ihm, auch noch umzusetzen, dem zu folgen. So kommt das Heil, so kommt die Rettung in unser Leben. Wir sind tot in unseren Sünden, sagt die Bibel. Und dann kommt auf einmal Gott, schenkt uns Wollen und dann auch noch die Befähigung, das umzusetzen, was richtig ist. Jetzt denkst du vielleicht, hey, krass, das klingt ja überhaupt nicht nach Leistung, sondern voll nach Gnade. Bingo, das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gott lädt dich nicht nur zur Abiturprüfung ein, er legt dir gleich noch die Lösungsbögen nebenan. Wer von euch ist Student? Sind ein paar Studenten da? Ist doch ziemlich gnädig, wenn euer Professor sowas macht. Vielleicht auch ein bisschen anstößig irgendwie, wenn das einer rausfindet. Genau das ist die Botschaft der Bibel. Die Gnade ist ein Anstoß für die Leute, die nicht checken, um was es geht. Du wurdest geboren mit der Fähigkeit zu wählen, was du willst. Jeder von euch ist geboren mit dem freien Willen zu wählen, was er will. Aber keiner von uns, sagt die Bibel, ist geboren mit dem freien Willen zu wählen, was wir wollen. Wir sind geboren tot in unseren Sünden. Und Gott schenkt dir einen neuen Willen, der die Versklavung deines Willens aufbricht. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 7, da steht Folgendes. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz, also der Wille des Menschen, unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Das ist der Zustand deines Geistes, deiner Seele, deines Herzens ohne Jesus. Du bist nicht fähig, dich Gott zu unterstellen. Und dann kommt Gott und gibt dir das Wollen und das Wirken als freies Geschenk. Wenn das mal nicht Gnade ist, wenn das mal nicht Gnade ist. Erst dadurch, dass Gott dir das richtige Wollen schenkt, kannst du dich frei entscheiden für das, was du willst. Spurgeon, hier ist das Spurgeon-Zitat. Wir haben jede Predigt von mir ist ein Spurgeon-Zitat. Mach Gottes Willen zu deinem Willen und du bekommst deinen Willen. Das ist theologisch nicht ganz akkurat, weil es bist nicht du, der Gottes Willen zu deinem Willen macht, sondern es ist sogar Gott, der seinen Willen zu deinem Willen macht. Und dann kriegst du deinen Willen. Das ist das Evangelium. Das ist, was dich gerettet hat und dich jeden Tag neu rettet. Nicht deine Werke, sondern seine Gnade. Und dann deine Werke, die folgen. Und das ist, was Paulus hier meint, wenn er sagt, bewirke das Wunder. Der Kirchenvater Augustinus, der hat zu Gott gebetet. Übrigens, wir haben vor ein paar Wochen über Durstmacher gesprochen. Wer sagt, ich brauche einen Durstmacher auf Gott, dann lest doch mal die Bekenntnisse des Augustinus. Das ist so ein Buch, und zwar ein langes Gebet. Also es ist nicht so hoch, es ist so dick. Die erste Hälfte ist mega, mega gut. Die zweite Hälfte wird ein bisschen... Kennt ihr auch ein Gebetsmeeting, wenn einer mal 20, 30, 40 Stunden am Stück betet. Die nächsten 20, 30, 40 Stunden werden ein bisschen öde. Lest dieses Buch, die Bekenntnisse des Augustinus. Der sagt Folgendes, und dieser Satz hat vor 1500 Jahren einen Aufschrei ausgelöst, der zu einer großen öffentlichen Auseinandersetzung wurde. Achtung. Gott, gib, was du befiehlst und dann befiehl, was du willst. Und die Christen der damaligen Zeit haben gesagt, das klingt aber so, als könnten wir gar nichts zu unserer Rettung hinzutun. Sondern als würde Gott uns erst alles geben und dann würde er einfach das verlangen, was er uns vorher gegeben hat. Bingo. So funktioniert das Leben als Christ. Er gibt dir, was du brauchst, um seine Gebote zu befolgen. Er gibt dir das Wollen und das Wirken. Und dann sagt er dir, was er von dir will. Bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Macht das Sinn für euch? Es ist nachvollziehbar. Es ist vielleicht nicht unbedingt so kulturell so Mainstream, aber das ist genau die Botschaft Jesu. Ich gebe dir alles, was du brauchst, vorher, und dann verlange ich es von dir zurück und dann sage ich, hast du gut gemacht. Der Bruder von Jesus, es gibt zwei Brüder Jesu, die haben sogar es geschafft, in die Bibel zu kommen mit einem Brief, einmal der Jakobusbrief und einmal der Judasbrief, der andere Judas. Also nicht der Judas, den du jetzt meinst, sondern der andere Judas, der Bruder von Jesus, der sich bekehrt hat, nachdem er Jesus auferstanden gesehen hat. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, es ist schwierig zu glauben, dass der ältere Bruder Gottes Sohn ist. Gott selbst, ne? Da haben die so Schwierigkeiten gehabt, Jakobus und Judas. Aber danach, als sie gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist, wurden sie Christen. Und er hat Folgendes geschrieben. Gott hat die Macht, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Gott hat die Macht, dich zu bewahren vor jedem Fehltritt, damit du ohne Fehler vor seinen Thron erscheinen kannst. Das heißt nicht, dass du alles perfekt im Griff haben musst in deinem Leben, aber es heißt, dass er derjenige ist, der dein Leben in der Hand hat und er hält dich sicher fest. Er schenkt dir in seiner Gnade und Macht den Wunsch und die Befähigung, nach seinem Willen zu leben. Das ist das Leben als Christ. Ich versuche heute Morgen nicht, euch zu überreden, etwas zu tun, was ihr nicht wollt. Wenn wir Christen sind, dann wollen wir Gott nachfolgen. Gott schenkt uns das Wollen und er schenkt uns das Wirken. Es ist seine volle Gnade und es ist mein voller Einsatz. Es ist sein Gnadengeschenk für dich und es ist dein Einsatz für ihn. Beides zusammen. Deine Rettung ist Gottes Wunder an dir und du darfst dieses Wunder in die Tat umsetzen. Das ist, was Paulus sagt. Wirke dein Heil mit Furcht und Zittern, denn es ist Gott, der das Wollen schenkt und das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Und wie macht man das? Das Heil auswirken, das Heil erwirken, indem du die Sünde in deinem Leben mit aller Kraft bekämpfst. In diesem Kampf bist du nicht allein. Gott ist nicht dein Punktrichter, der guckt, wie gut du dich schlägst, sondern Gott ist dein Garant dafür, dass du bis zum Ende über die Ziellinie rennst. Die Ernsthaftigkeit, mit der du deine Sünde bekämpfst, die Furcht und das Zittern, macht sichtbar, dass du zu Gott gehörst. Erinnert euch, es geht darum, dass wir ein Leben leben, das strahlt wie die Sterne am Nachthimmel. Wenn du die Sünde mit aller Kraft bekämpfst in deinem Leben, wirst du herausstechen aus deinem Umfeld. Wirst du strahlen in der Finsternis. Also sei ein Licht in dieser Welt, in dem die Leute sehen, hey, der Mark, der kämpft gegen seinen inneren Schweinehund an. Meistens. Die Marita, die lässt sich nicht dazu verleiten, über ihren Chef zu lästern. Der Lukas, der entscheidet sich für einen Lebensstil, der sich vom Status quo unserer Gesellschaft unterscheidet. Das strahlt in der Finsternis, wenn Leute das sehen. Okay, bewirke das Wunder. Setze das Wunder in die Tat um, ist das Erste. Das Zweite, sei ein gehorsames Rebell für Gott. Ich erkläre euch, was ich meine. Vers 12. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Gehorsam. Mark Driscoll hat mal so mit einem Augenzwinkern gesagt, wenn du wirklich ein Rebell sein willst, dann such dir einen Job, mäh deinen Rasen, lies die Bibel und halt deine Klappe. Denn das macht keiner. Das finde ich gut. Also Gehorsam ist das neue Rebellisch. Ja, hat nichts mit Orange und Schwarz zu tun. Gehorsam ist das neue Rebellisch. Wenn du herausstechen möchtest, dann brauchst du nicht rebellieren gegen alle möglichen gesellschaftlichen Normen, Institutionen und was auch immer, sondern versuch's mal mit Gehorsam Gott gegenüber. Und du wirst herausstechen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen darüber nachzudenken, ob du nicht ein bisschen mehr gegen den Strom schwimmen möchtest, indem du dich entscheidest, dein Leben nach Gottes Geboten zu leben. So richtig ein Gehorsamsrebell eben. Jemand, der irgendwie sein Leben anders lebt als alle anderen um dich herum. Wenn du einen sichtbaren Unterschied in deinem Umfeld und im Leben der Menschen um dich herum machen möchtest, dann entscheide dich, Gott zu gehorchen. Liebe deine Feinde. Respektiere deinen Chef, auch wenn er nicht im Raum ist. Wer von euch hat Führungsverantwortung hier im Raum? Gibt ein paar. Hey, ihr freut euch bestimmt, wenn die Leute, die euch unterstellt sind, nicht anfangen loszulästern, wenn ihr den Raum verlasst. Das wäre ziemlich toll und außergewöhnlich, wenn das passieren würde. Oder schlaf nur mit dem du verheiratet bist. Mach das und du wirst herausstechen. Heirate nur eine Person, die deine Lebensbasis, nämlich Jesus Christus, mit dir teilt und liebt. 1. Korinther 7, ich glaube Vers 10. Halt dich an die geltenden Gesetze Deutschlands. Zahle deine Steuern, arbeite nicht schwarz. Ripp keine Filme, stream keine Livestreams, die nicht offiziell bezahlt sind. Klau keine Autos. Ja? Okay, klau keine Autos, da können die meisten in eurem Umfeld wahrscheinlich mithalten. Okay? Jesus hat im Matthäus-Evangelium Folgendes gesagt. Achtung, krasser Spruch. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Gehorsam, ihm nachzufolgen. Du kannst die ganzen schönen Lieder mitsingen. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, macht es gar keinen Unterschied. Sei ein Licht in dieser Welt, in dem du Gottes Willen über alles in deinem Leben stellst. Über jede Lebensentscheidung fragst Gott, was ist dein Wille? Und wenn du nicht genau weißt, was Gottes Wille ist, heißer Tipp, schlag die Bibel auf und du wirst die Antwort finden. Nächster Punkt. Mach dein Mimimi zu einem Dankeschön. Das ist das Nächste, was er sagt. Also es kommt ja nicht von mir, okay? Also er schreibt Folgendes in Vers 14, Paulus. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Das sind altmodische Wörter, gerade Murren. Ich würde sagen, Mimimi passt ganz gut. Also Zweifel ist, wenn ich Gott nicht vertraue. Und Murren ist, wenn mein Zweifel zu einem motzigen Mimimi wird. Okay? Das ist die theologisch akkurate Erklärung für Zweifel und Murren, okay? Die neue Genfer Übersetzung übersetzt Murren und Zweifel mit Unzufriedenheit und Streitsucht. Oh, sind wir ein unzufriedenes Volk, oder? Heute Morgen musste ich ganz schön kämpfen mit der Silbermedaille. Ich hätte gerne die Goldmedaille gewonnen. Also ich war nicht mit auf dem Eis, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man zu einem Land sich zählt. Nochmal mein Freund David Midwood, der hat immer gesagt, er hat eine Tante gehabt und wenn wir die zusammen besuchen gegangen sind, ist meine alte Frau, eine lustige Frau, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen schrullig, das war Tante Agnes. Und immer wenn wir da hingefahren sind oder über sie gesprochen haben, hat David Midwood, ein großer Mann, 2 Meter, kräftiger Mensch, der morgens um 6 in seinem Haus zu Gospelmusik durch die Wohnung gehüpft ist, eigentlich ist Hispanic vom Herzen. Und er hat gesagt, oh my Aunt Agnes, she is such a complainer. Tante Agnes ist so eine Mimimi-Frau. Die hat sich über alles geärgert und aufgeregt, hat immer nur unzufrieden gemotzt. Als wer bist du in deinem Umfeld bekannt? Bist du ein Friedensstifter? Bist du derjenige, der konstruktiv in Situationen reinwirkt? Oder bist du Tante Agnes? Bist du die Mimimi-Frau? Bist du ein Complainer? Stell dir die Frage. Ich kann nicht immer sagen, ich bin nicht Mimimi-Mensch. Mach du mal den Test auf deiner Arbeit. Entscheide dich mal 2 Wochen lang nicht zu motzen und stattdessen alle Situationen konstruktiv und optimistisch öffentlich zu bewerten. Wer ist bereit, dieses Experiment für 2 Wochen durchzuführen? Nicht einfach melden. Okay, 2, 3, 4, 5. Halleluja. Brüder und Schwestern, wir sehen uns irgendwann mal im Himmel. Was mit dem Rest? Wollt ihr das nicht machen? Hey Leute, das soll unser Lifestyle sein. 2 Wochen lang nicht motzen, sondern konstruktiv sein. Wenn du das machst, dann strahlst du wie ein Stern am schwarzen Himmel. Ich hoffe, es werden ein bisschen mehr als 4. Glaub mir, so wirst du herausstechen. Aber noch viel wichtiger, beschwer dich nicht so oft bei Gott. Richte deinen Blick auf die Dinge, die er dir geschenkt hat, so wie wir es vorhin im Lobpreis schon gehört haben. Und entwickle eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Beginne deine Tage mit einem Dankgebet. Schreib in dein Journal rein, was dir Gutes widerfahren ist, damit du dich später daran erinnern kannst und Gott dafür preisen kannst, wenn du mal schlechte Zeiten hast. Das ist ein Timotheus- oder Thessalonicher Brief, ich weiß es nicht genau, wo steht. Was Gott von uns möchte, ist, dass wir in allen Dingen dankbar sind. Okay, wir wissen also, was wir tun sollen. Wir wissen, wer uns dabei hilft, aber was uns jetzt noch Paulus liefert, ist die Antwort auf die Frage, wie wir dorthin kommen. Alles klar, wir haben gehört, Gott hilft uns, er bringt das Wollen und das Wirken. Wir sollen es trotzdem umsetzen. Wir sollen ein vorbildliches Leben, reines, lauteres, lauter, das Wort, was da im Griechischen steht, heißt eigentlich so viel wie unvermischt. So ein Leben sollen wir leben. Aber wie kommen wir dahin? Und das Coole ist, dass Paulus dazu nicht schweigt. Bleibe auf Kurs. Er sagt, ihr kommt dahin, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das alles, was wir jetzt gehört haben, dahin kommen wir, wenn wir am Wort des Lebens festhalten, wenn wir auf Kurs bleiben. Der Schlüssel zu einem Leben, der strahlt, ist nicht ein besonderes Talent. Billy Graham, der ein hervorragender Prediger war, ein hervorragender Kommunikator. Das ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem strahlenden Leben ist nicht eine besonders außergewöhnliche Persönlichkeit. Der Schlüssel zu einem Leben, das in der Finsternis dieser Welt strahlt, ist die lebensspendende Wahrheit des Evangeliums. Das ist der Schlüssel. Dass Gottes Sohn Mensch wurde. Dass er für deine Sünden gestorben ist, als du noch tot warst in deinen Sünden, nicht fähig, Ja zu Gott zu sagen. Dass Gott dich in seiner souveränen Gnade erwählt und reanimiert hat. Er hat dir das Wollen und das Wirken gegeben. Du warst tot, er hat dich lebendig gemacht. Du warst im Reich der Finsternis, du wurdest versetzt in das Reich seines Sohnes, Jesus Christus. Du hast ewiges Leben empfangen. Das ist die Wahrheit. Das ist das lebendige und das lebensspendende Wort Gottes. Dass Gott, der Vater, dich adoptiert hat als sein geliebtes Kind. Dass Gott dich so fest in seiner Hand hält, dass nichts und niemand dich reißen kann aus seiner Hand. Dass nichts und niemand dir rauben kann, was er dir geschenkt hat. Das ist, was im Neuen Testament steht. Ich glaube das. Haltet fest am lebensspendenden Wort Gottes, ist, was Paulus sagt. Das ist der Schlüssel zu einem Leben, das strahlt und sonst nichts. Ist dein Leben durchdrungen von dem Wort des Lebens? Ist dein Leben ein Leben, das dieses Wort des Lebens widerspiegelt? Ja klar, die Bibel, die hatten damals die Bibel noch nicht. Die hatten ein paar Alttestament-Schriftrollen. Die hatten das, was Paulus ihnen erzählt hat über Jesus. Klar, das was hier steht, das schließt die Bibel für uns mit ein. Aber letztendlich geht es um Jesus Christus und sein Werk hier auf Erden, am Kreuz, mit seiner Auferstehung. Durchdringt es dein Leben. Nicht du hast die Leuchtkraft, so ein Leben zu führen, das in der Finsternis strahlt, sondern einzig und allein die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, der für deine Sünden gestorben ist und für die Menschen um dich herum. Also kenne deine Bibel, nimm ihre Botschaft in dich auf, am besten durchlesen. Essen. Es gibt auch zwei Bibelstellen, wo es heißt, iss dieses Buch. Und ich glaube, es war bei Jeremia, da hieß es war erst süß, aber dann hat er Bauchschmerzen gekriegt. Lest es am besten, nehmt es in euch auf und dann setzt es in euer Leben um. Epheser 4, Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, so dürfen wir uns nicht abbringen lassen. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Ich habe gestern ein Zitat gelesen, da hieß es, die einzige Irrlehre, die es heutzutage noch gibt, ist die Aussage, dass es Irrlehre überhaupt gibt, dass man unterscheiden muss zwischen richtig und falsch. In unserer heutigen Gesellschaft steht jede Wahrheit nebeneinander. Und wenn man eine Wahrheit angreift, dann ist man intolerant. Und vielleicht fordert dich heraus, was ich jetzt sage. Ich bin davon überzeugt, dass vieles, was heute als christlich gilt, einfach nur Hokuspokus ist, der sich in einem religiösen Gewand, mit religiösem Vokabular, scheinbar biblisch, darstellt. Ich möchte zwei Dinge nennen. Erstens das Wohlstandsevangelium. Mit seinen Lehrern, mit Predigern, in Anführungsstrichen, die sagen, hey, Gottes größtes Ziel ist, dass du gesund und dass du reich bist. Die lehren, du musst einen Samen des Glaubens säen und dann wird Gott dich belohnen. Es gibt eine Geschichte, die ist vor 2-3 Jahren geschehen in Amerika. Ein junges Mädchen, 12 Jahre alt, saß im Rollstuhl, hat eine Krankheit gehabt, die sie gelähmt hat von der Hüfte abwärts. Und sie hat Kontakt aufgenommen zu so einem Wohlstandsprediger und der hat gesagt, hey, wenn du geheilt werden möchtest, dann musst du mir einen Samen säen in meinem Ministry, zahle $1,000. Dieses Mädchen hatte die $1,000 nicht, hat sich das geliehen von seiner Oma, die ganze Familie hat zusammengelegt, gläubige Christen haben gesagt, das ist unsere Hoffnung, dieser Prediger, allen bekannt, aus Fernsehen und Internet, in großen Stadien, hat gesagt, wenn wir die $1,000 zahlen, dann wird Gott unsere Gebete erhören. Und die hat es abgestottert, über ein Jahr, hat es eingezahlt auf das Konto von diesem Prediger. Dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Nichts ist passiert. Es ist schlimmer gewesen als vorher. Und was danach kam, kann man nicht erraten. Dieses Mädchen ist in den Hintergarten gefahren mit dem Rollstuhl, hat sich mit Benzin übergossen und angezündet. Das interessiert diesen Typen, der die 1000 Euro aus ihr rausgesaugt hat, überhaupt gar nicht. Schande und Zorn Gottes über diesen Mann und über die Männer, die diese Nachricht verbreiten, die Menschen dazu bringt, keine Medikamente zu nehmen, stattdessen Geld zu bezahlen in irgendein Ministry und danach dreckig zu verrecken im Krankenhaus. Schande! Lass dich nicht abbringen vom Kurs, von irgendwelchen Lehren. Word of Faith Movement. Mit ihren Scharlatanen, scheinheilig, Lügnern, die behaupten, dass wenn du nur genug glaubst und nur genug proklamierst, positiv aussprichst, was du möchtest, dann wird sich das materialisieren und du bekommst es. Und du wirst ein natürlich, übernatürliches, super, super christliches Leben führen. Jesusmäßiger als Jesus selbst. Lügner. Die Bibel warnt seit 2000 Jahren und die Propheten davor warnen seit über 2000 Jahren vor Superaposteln, so hat Paulus die genannt, vor Pseudopropheten, so hat Jeremia die genannt. Und die gibt es auch heute noch. Lebe ein lauteres Leben. Lauter, griechisch für unvermischt. Lass dich nicht vom Kurs abbringen durch irgendwelche Wellen, die rüberschwappen und deinen Glauben vermischen und verdrecken mit Müll. Dem amerikanischen Traum verkleidet in christliches Gewand. Ihr merkt, das wühlt mich emotional auf, weil ich das hasse, was darüber schwappt und bei uns auch immer wieder gepredigt wird. Lass dich nicht vom Kurs abbringen. Halte fest am Wort des Lebens. Lass dich nicht irreführen. Wenn du am Wort des Lebens festhältst, dann wirst du ein Leben leben, das strahlt. Und Achtung, das ist der letzte Punkt. Das führt zur Freude. Nicht die Kohle, nicht deine Gesundheit, nicht, dass du ein super übergeistlicher Typ bist, der über Wasser laufen kann, durch Wände gehen kann, was alles möglicher Müll erzählt wird. Sondern, dass du ein Leben lebst, nach dem Willen Gottes, demütig als Nachfolger Jesu. Das bringt Freude in dein Leben. Billy Graham, von dem haben wir vorhin gehört, der hat mal Folgendes gesagt. Eines Tages wirst du lesen oder hören, Billy Graham ist tot. Glaub kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich werde einfach nur meine Adresse geändert haben. Ich werde in die Gegenwart Gottes eingetreten sein. Ist das nicht geil? Billy Graham erzählt von seinem Tod und sagt, hey, lasst euch nicht hinters Licht führen. Ich werde gar nicht tot sein. Ich werde lebendiger sein als vorher. Letzten Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht genau, ist Billy Grahams Körper gestorben. Der hat sich seit bestimmt 30, 40, 50 Jahren darauf gefreut, dass er eines Tages, wie jetzt, seit 4 Tagen, die beste Party seines Lebens hat. Keine körperlichen Gebrechen mehr. Vor 10 Jahren ist schon Gehirnflüssigkeit aus seinem Ohr ausgetreten. Wenn man alt wird, wird nicht schöner. Das war der Moment, wo David gesagt hat, something has to kill him. Billy Graham hat ihn überlebt. David hat ihn vor ein paar Tagen da oben willkommen geheißen. Paulus schreibt am Ende unseres Predigttextes von heute, Vers 18, 17, 18. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde. Ein Trankopfer, das hat was mit dem Opfersystem in Israel zu tun. Man hat Tiere getötet, man hat Getreide und Essen gebracht und hat es Gott geopfert. Also er sagt eigentlich hier, ich lese mal vor, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde. In anderen Worten, auch wenn ich demnächst geköpft, gekreuzigt, verbrannt werde. Das ist, was er sagt. Wenn das passiert, so freue ich mich und freue ich mich mit euch allen. So auch ihr, freut euch und freut euch mit mir. Ist das nicht krass? Der schreibt an die Philipper, seine Lieblingsgemeinde, und sagt, hey Leute, wahrscheinlich werde ich demnächst geköpft. Ich werde mich freuen. Und wisst ihr, was ihr tun solltet, wenn ihr davon hört? Freut euch mit mir. Das ist das Ergebnis eines Lebens, das strahlt aus der Kraft des Evangeliums. Ein Leben, das geprägt ist vom geschenkten Willen Gottes und geschenkten Wirken Gottes. Ein Leben, das Wunder wirkt. Ein Leben, das gehorsam ist. Ein Leben, in dem man ganz wenig Mimimi sieht und ganz viel Dankeschön hört. Ein Leben, das geprägt ist von Gottes Wort. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Lass uns gemeinsam mal die Augen schließen. Ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, neu Gottes Ruf auf deinem Leben zu folgen? Gibt es Dinge, die dich heute Morgen angesprochen haben, die mit deinem Leben zu tun haben, wo du merkst, hey, ich muss meinen Kurs ändern, ich habe mich vom Kurs abbringen lassen? Bist du bereit, deine Rettung täglich zu bewirken, indem du basierend auf Gottes Wollen und Wirken, auf seine Gnade in deinem Leben, deine Sünde ernsthaft zu bekämpfen? Egal welcher Bereich. Bist du bereit, ihm zu gehorchen, auch wenn es bedeutet, Dinge aufzugeben? Bist du bereit, dein Murren, dein Zweifeln in eine Haltung der Dankbarkeit zu verwandeln? Bist du bereit, das Wort des Lebens zu studieren, daran festzuhalten, um pseudochristliche Lehren aus deinem Leben zu verbannen, damit du rein vor Gott stehst, mit unverfälschtem Glauben? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, egal was es kostet? Wenn du heute Morgen sagst, ja, ich treffe heute Morgen eine Entscheidung, von nun an möchte ich ein Leben führen, das strahlt wie ein Stern am Nachthimmel. Dann lass deine Augen jetzt geschlossen, lass uns alle die Augen geschlossen halten und heb deine Hand als ein Zeichen deiner Entscheidung und sprich mit Gott. Triff heute Morgen eine bewusste Entscheidung für Jesus. Ob du Christ bist und du musst einfach eine Kurskorrektur vornehmen oder ob du noch nie wirklich sagen konntest, ich glaube an Jesus Christus. Entscheide dich für Jesus. Er schenkt dir ewiges Leben. Sprich kurz mit Gott und ich werde das Gebet abschließen, hier vom Mikro aus. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dreieiniger Gott, der alles gemacht hat, der für uns alles aufgegeben hat und der uns neues Leben geschenkt hat. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht nur in deinem Wort zu lesen, nicht nur zu hören an einem Sonntag, nicht nur darüber zu sprechen in der Hausgruppe, sondern wirklich das aufzunehmen in unser Herz und umzusetzen in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, wie du es von uns möchtest, Herr. Wie du es von uns verlangst, Herr. Nicht als ein Punktrichter, sondern als der uns das Wollen und das Wirken schenkt. Danke für Vorbilder in unserem Leben. Danke für Menschen wie Billy Graham. Wir lesen später im Philipperbrief noch über die Wolke der Zeugen. Glaube ich. Wir haben eine Wolke von Zeugen, eine Wolke von Vorbildern, denen wir nacheifern können. Jesus, du bist das eine große Vorbild. Wir wollen mehr werden wie du. Wir wollen Leben leben, das Gott ehrt in allen Dingen. Als Gemeinde wollen wir das tun. Wir wollen dich lieben, Gott. Wir wollen Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Hilf uns dabei und bring uns weiter auf dem Weg zur Freude. Zur Freude, die es nur in dir gibt. Und in keiner Sache, die du gemacht hast, sondern alleine in dir. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.